Da muss man sagen, wenn man sich das Steuersystem und die Auswirkungen des Steuersystems auf Einkommen und Vermögen nicht anschaut, dann wird man nie wirklich verstehen, warum Parteien wie die AfD oder wie Trump in den USA oder Le Pen in Frankreich, warum die so einen großen Zulauf bekommen haben oder immer noch bekommen. Also das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es durch die sehr hohen Steuersätze von über 90% eine Reduzierung des Zuwachses oben gegeben, zum Teil sogar eine Umverteilung in die Mitte und nach unten. Und das ist dann seit den 80er Jahren überall wieder aufgebrochen worden. Und dasselbe haben wir in Deutschland dann ab der Jahrtausendwende erlebt, also die Senkung des Spitzensteuersatzes von 53% auf 42%. Die Senkung der Körperschaftssteuer, die ist inzwischen nicht mal mehr halb so hoch, wie sie in den 90er Jahren war. Die de facto Abschaffung der Erbschaftssteuer für große Familienunternehmen, die weitgehend steuerfrei vererbt werden können, was zu einer enormen Konzentration beim Vermögen führt. In der Befragung hat sich dann herausgestellt, dass alle Arbeiterkinder, egal zu welcher Partei sie gehört haben, sich für höhere Steuern erwärmen konnten. Es war niemand aus einer Arbeiterfamilie, egal ob SPD oder CDU, der sich gegen eine höhere Besteuerung ausgesprochen hat. Und umgekehrt gab es niemand unter den Bürgerkindern, auch egal ob CDU oder SPD, der sich für höhere Steuern ausgesprochen hat. Das heißt, in dieser Frage Steuern hat die soziale Herkunft sogar die Parteimitgliedschaft geschlagen. Und da kann man sagen, die Wirtschaftselite hat eine Stabilität, mit der auch ich nicht gerechnet habe. Da hat sich im Grunde in über 100 Jahren so gut wie nichts geändert. Es kommen immer über 80% der Spitzenvertreter, also der Generaldirektoren, wie sie früher hießen, oder der Vorstandsvorsitzenden aus den oberen 4% der Bevölkerung. Wenn man die Aufsichtsratsvorsitzenden noch dazu nimmt, dann steigt das nochmal um 2-3 Prozentpunkte auf 85-86%.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit Professor Dr. Michael Hartmann. Herr Hartmann gilt seit Jahrzehnten als einer der renommiertesten Elitenforscher in Deutschland. Er ist Autor zahlreicher erfolgreicher Bücher, so beispielsweise Die Abgehobenen, der Mythos von den Leistungseliten oder Soziale Ungleichheiten, kein Thema für die Eliten oder auch Wie die Eliten die Demokratie gefährden. Fragen, die uns in dieser Folge beschäftigen, sind unter anderem: Warum ist das Thema Elite von Bedeutung? Was sind geschlossene Eliten? Welchen Einfluss hat das Steuersystem auf die Reproduktion sozioökonomischer Ungleichheiten? Welche Mythen prägen das ökonomische Alltagsverständnis zum Thema Steuern? Was sind wichtige Etappen in der Entwicklung des deutschen Steuersystems? Wie könnte das Steuersystem Ungleichheiten abbauen? Und warum ist das Thema Ungleichheit mehr als eine Neiddebatte? Bevor es losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die keine Zeit haben, die Folgen in Gänze anzuhören, aber dennoch gerne wissen möchten, was besprochen wurde. Zu jeder Folge veröffentliche ich Zusammenfassungen in Form von Zitaten. Diese sind sowohl auf Instagram als auch im Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de zu finden. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTP-Strich, dem Podcast zu pluralen Perspektiven im Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit heterodoxen bzw. pluralen Ökonominnen und Ökonomen über ausgewählte Teile des Schulbuches, welches im Leistungskurs Wirtschaft Baden-Württemberg eingesetzt wird. Ziel ist es, den Wirtschaftsunterricht kritisch konstruktiv zu reflektieren. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, in der heutigen Folge Professor Dr. Hartmann als Gast zu haben. Guten Tag, Herr Hartmann.
Guten Tag.
Professor Hartmann ist zwar kein Ökonom, doch er hat eine große Menge über Ökonomie zu sagen. Für seine Forschung erfährt er seit vielen Jahrzehnten besonders große Aufmerksamkeit bundesweit. Ich freue mich daher sehr, mit Herrn Hartmann sprechen zu dürfen und möchte heute mit Ihnen über Eliten, Ungleichheiten und Steuern sprechen. Als Einstieg möchte ich Sie bitten, sich vorzustellen und dabei die Brillen herauszuarbeiten, die Ihr Denken über Ökonomie prägen.
Mein Name ist Michael Hartmann. Ich war bis 2014 Professor für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt und bin seither im Ruhestand. Was die Ökonomie angeht, so muss ich sagen, ich habe mich wirklich intensiv in der ersten Hälfte der 70er Jahre damit beschäftigt. Das war damals als Teil der 68er-Bewegung relativ selbstverständlich. Man hat halt die ganze klassische Ökonomie, also nicht nur Marx, sondern Ricardo und Adam Smith und ähnliche gelesen. Ich habe dann Schumpeter, also alles, was damals so gang und gäbe war, habe ich damals noch gelesen. Das ist aber ein halbes Jahrhundert her. Danach, muss ich sagen, habe ich dann punktuell immer mal, also den Keynesianismus, Joan Robinson und so, mir angeeignet. Aber das war eher punktuell. Und was so die letzten 20 Jahre angeht, so gab es zwei Punkte, an denen ich mich immer wieder mit Wirtschaftswissenschaften beschäftigt habe. Das war zum einen relativ frühzeitig die Arbeit von Piketty und später dann seinen Mitstreitern. Also ich habe schon, glaube 2002 ist das gewesen, die ersten Arbeiten, die zur Steuerpolitik und zur Vermögenspolitik veröffentlicht haben. Das war damals alles noch im Internet mir angeguckt und das auch genutzt und habe das dann immer weiter verfolgt. Das ist ja dann sehr in die Breite gegangen. Und parallel dazu habe ich, weil ich immer auch Wirtschaftswissenschaftler ausgebildet habe, am Schluss in Darmstadt Wirtschaftsingenieure, festgestellt, wie sich innerhalb der Wirtschaftswissenschaften die zwei großen Bereiche Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre vollkommen auseinanderentwickelt haben. Also wir haben damals eine Reihe von Neubesetzungen gehabt auf den Professuren, weil die älteren Jahrgänge in Ruhestand gegangen sind. Das war alles so in den Nullerjahren. Und man konnte beobachten, dass in der Betriebswirtschaft empirische Forschung deutlich an Boden gewonnen hat. Das heißt, die haben sich anders als in Jahrzehnten davor wirklich bemüht, empirische Untersuchungen zu machen und nicht nur nach bestimmten Mustern irgendwelche Schaubilder zu entwickeln, sondern empirisch zu untersuchen, wie wirkt sich was aus, also im Personalbereich mit bestimmten Investitionen und so weiter und so fort. Das war eine Wende hin zur empirischen Sozialforschung, würde ich das jetzt mal so nennen, während parallel dazu die Volkswirtschaftslehre immer mathematisierter geworden ist, sodass man am Schluss im Grunde sagen konnte, die VWL ist nicht mehr als angewandte Mathematik. Also das ist ganz abstrakt geworden. Das waren immer komplexere Modelle, die aber mit der Realität immer weniger zu tun hatten. Und insofern habe ich das immer ein Stück weit verfolgt, habe dann auch so wie Krugman und so bestimmte prominente Autoren gelesen. Aber anders als in den 70er Jahren war das immer nur noch eher am Rande. Womit ich mich intensiv beschäftigt habe, das war die Steuerpolitik, weil ich im Zusammenhang mit der Forschung über Eliten mich natürlich dann zunehmend mit der Auseinanderentwicklung von Arm und Reich, mit Einkommensentwicklung, Vermögensentwicklung beschäftigt habe. Und da spielt Steuerpolitik immer eine ganz wesentliche Rolle.
Ja, herzlichen Dank für die Einordnung. Und auf das Thema Steuern kommen wir noch zu sprechen. Es ist mir ein Herzensanliegen, über Steuern sprechen zu können mit Ihnen. Doch bevor wir zu den Steuern kommen, möchte ich mal kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was Sie sehr beschäftigt, seit Jahrzehnten schon, und zwar Eliten. Da haben Sie seit Jahrzehnten sehr viel publiziert. Das letzte Buch, was ich von Ihnen gelesen habe zum Thema, ist Die Abgehobenen, wie die Eliten die Demokratie gefährden. Ich finde alle Bücher sehr, sehr erhellend. Aber eine Frage, die ich mir beim Lesen immer gestellt habe und Ihnen stellen wollte, ist, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie über Eliten forschen? Also was hat Sie bewogen, dieses Thema so intensiv über Jahrzehnte anzugehen?
Dass ich überhaupt damit angefangen habe, war eine Mischung aus Zufall, sozialer Herkunft und politischem Interesse. Also der Zufall war bedingt in meiner Berufskarriere. Ich habe sehr früh alle wesentlichen Qualifikationsstufen durchlaufen. Mit 26 war ich promoviert, mit 30 war ich schon habilitiert. Mit 31 hatte ich die erste Gastprofessur. Und dann habe ich eine Erfahrung gemacht, die im Nachhinein sich als positiv herausgestellt hat, damals für mich eher katastrophal war. Ich habe festgestellt, wie Berufungsverfahren an Universitäten laufen, wenn der Kommissionsvorsitzende einem Bewerber persönlich verpflichtet ist. Also das wusste ich nicht und das ganze Verfahren lief so, dass alle mir versichert haben, ich wäre der beste Bewerber. Und am Schluss war ich dann doch auf Platz 2, weil eben der auf Platz 1 eine andere Verbindung zum Kommissionsvorsitzenden hatte und ich hatte keinen Plan B. Ich war ein Jahr arbeitslos und bin dann über damals hieß das noch das Arbeitsamt an die juristische Fakultät in Bochum vermittelt worden und habe dort mit dem Professor, der den Lehrstuhl innehatte, einen Deal gemacht, weil ich noch zwei kleine Kinder hatte, um die ich mich kümmern musste, um diese jeweils 120 Kilometer nicht jeden Tag fahren zu müssen, war der Deal, ich bin 2, maximal 3 Tage in der Woche da, dafür mache ich seine Vorlesung, seine Zeitschrift und mache 2 DFG-Projekte. Und da ich mich vorher intensiv auseinandergesetzt hatte mit EDV-Einsatz in Industrieverwaltung, habe ich gedacht, okay, es gab 2 neue juristische Datenbanken, damals die ersten, Solis und Juris. Wie werden die von Juristen genutzt? Das war ein juristisches Thema. Die DFG hat auch Geld für ein Projekt zur Verfügung gestellt und dann habe ich das gemacht. Und jetzt kommt zum Zufall, das war eben der Zufall, dass ich bei den Juristen 5 Jahre war, die soziale Herkunft dazu. Ich habe diese Interviews geführt und habe während der Interviews festgestellt, dass diese Personen, mit denen ich da die Interviews geführt habe, das waren vorwiegend Juristen in den Rechtsabteilungen, alles leitende Angestellte, dass die mir von ihrem Sprachduktus, von ihrem Verhalten alle sehr bekannt vorkamen. Ich komme nun aus gut bürgerlichen Verhältnissen. Mein Vater war Finanzchef einer Erzdiözese, ein Onkel war ewig lange Vorstandsmitglied in einem sehr großen Industrieunternehmen. Ein anderer Onkel war bei der Deutschen Bahn in einer hohen Position. Mein Großvater mütterlicherseits war Leiter eines Verlages. Also ich kenne diese Welt und ich habe die Leute einfach wiedererkannt. Das ist eben der Faktor soziale Herkunft und habe gedacht, wie kommt das, dass ich da nur auf Bürgerkinder treffe? Hm. Und dann war das Interesse geweckt dafür, wie rekrutieren sich diese Eliten in der Wirtschaft eigentlich? Ich habe das selber dann nochmal überprüft anhand eines vollkommen entgegengesetzten Faches. Die Juristen, das ist mit der Medizin zusammen und der Theologie die älteste akademische Disziplin. Damals waren die Informatiker die jüngste und bei den Informatikern war es dasselbe. Die Informatiker, die in höhere Führungspositionen gekommen waren, waren auch alles Bürgerkinder. Dann habe ich das nochmal mit Spitzenmanagern aus alles immer nur in Großunternehmen. 2 der 3 größten einer Branche war immer mein Anspruch. Und das Bild hat sich dann abgerundet und jetzt kommt als dritter Faktor dazu politisches Interesse. Ich bin nun sehr früh politisiert worden durch eine Reihe von Zufällen. Also einer meiner damaligen Freunde, seit der ersten Klasse waren wir zusammen in der Schule, dessen Bruder hat in Bochum den SDS mitgegründet. Wir hatten durch 2 ältere Schüler unserer Schule einen direkten Kontakt zum Frankfurter SDS, sodass ich sehr früh mit 15, 16 politisiert worden bin. Und das hat natürlich immer dazu geführt, dass man Auseinandersetzungen hatte mit denen, die bei uns in der Stadt in Machtpositionen saßen. Also angefangen vom Schuldirektor, der mich unbedingt von der Schule haben wollte, über Richter, die geurteilt haben darüber, wenn irgendwie Demonstrationen stattgefunden hatten, wer dann uns zur Verantwortung gezogen wurde und Ähnliches. Also das bunte Bild, also bei mir aus der Klasse, jemand hat, nachdem er dann von der Schule gegangen war, irgendwann in nicht besoffenen, sondern vollgekifften Kopf die brillante Idee gehabt, einen Molotow-Cocktail in das Gartenzimmer einer Schule zu werfen und solche Dinge, wie das damals halt so war. Und diese Kombination dieser 3 Faktoren hat dafür gesorgt, dass ich dazugekommen bin und das politische Interesse hat dafür gesorgt, dass ich dabei geblieben bin, weil das war damals ein Bereich, der in der Soziologie überhaupt nicht mehr bearbeitet worden ist. Die letzten Soziologen, die das gemacht haben, waren Dahrendorf und Zapf Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Danach gab es das nicht mehr. Und das war eine Nische. Das Risiko war extrem hoch, weil Nischen, wenn sie denn keine Aufmerksamkeit erfahren, normalerweise dazu führen, dass sie Karrieren eher beenden als fördern. Und dann habe ich halt Glück gehabt, dass das auf einmal in den 90er Jahren ein Thema wurde, was große Aufmerksamkeit bekam. Und wenn man dann auf Resonanz stößt, gleichzeitig Kontakte bekommt, weil der Bekanntheitsgrad steigt und wenn die Ergebnisse weiterhin interessant sind, ich habe das dann international vergleichend gemacht, ich habe das in großem Maßstab in Deutschland nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für alle anderen Bereiche gemacht, dann denkt man sich, okay, das ist ein spannendes Thema, es ist ein politisch ein wichtiges Thema und es ist ein Thema, mit dem man auch innerhalb der Soziologie ein Feld besetzt, was seit Jahrzehnten nicht besetzt war.
Ja, interessant. Zumal auch dieser empirische Aspekt bei Ihnen sehr ausgeprägt ist. Sie haben ja jetzt eine sehr, sehr lange Zeitreihe, eine sehr, sehr weit in die Zeit reichende empirische Studie über Eliten. Und das können wir jetzt keineswegs in Gänze besprechen, aber ein Konzept, was mich interessiert, ist das Konzept der geschlossenen Elite. Sie stellen fest, dass die Eliten in Deutschland zunehmend geschlossener werden. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, um vielleicht auch das Steuersystem besser zu verstehen und auch die Wirkungsweise des Steuersystems. Von daher würde ich gerne diesen Zwischenschritt machen und Sie bitten, nochmal kurz zu erklären, was hat es mit diesem Konzept der zunehmend geschlossenen Elite in Deutschland auf sich?
Also dieses Konzept bezieht sich in erster Linie auf die politische Elite. Man muss sagen, das gilt nicht nur für Deutschland, sondern im Grunde für alle Industriestaaten. Es gibt zwei dominante Eliten, das ist Wirtschaft und Politik. Traditionell waren das auch die Gegenpole in der sozialen Rekrutierung. Die Wirtschaft hatte immer die exklusivste soziale Rekrutierung und das gilt für alle Länder, trotz der Unterschiede in der Rekrutierung. Und die Politik war immer sozial am offensten. Also das gilt für die skandinavischen Länder, wo das generell durchlässiger war. Das gilt aber auch für Länder wie Frankreich oder Großbritannien, wo die Eliten traditionell sehr geschlossen waren. Und es war eben auch in Deutschland so. Also bis Ende der 90er Jahre, konnte man sagen, kamen immer gut 60% der politischen Elite aus der breiten Bevölkerung. Ungelernte Arbeiter als Väter waren sehr selten, aber es waren eben viele Väter, Facharbeiter, kleine Gewerbetreibende, mittlere Beamte, mittlere Angestellte und Ähnliches. Und es kam nur ein gutes Drittel aus den oberen 4%, das, was ich als Bürgertum bezeichne. Also Akademiker in leitende Positionen, größere Unternehmer, Freiberufler, also Ärzte, Anwälte und so weiter und so fort. Und das hat sich geändert in den letzten gut 20 Jahren. Also stellenweise hat es sogar dazu geführt, dass in der ersten großen Koalition unter Angela Merkel 70% der politischen Elite aus den oberen 4% kamen. Inzwischen kann man sagen, gut die Hälfte stammt aus den oberen 4% und knapp die Hälfte aus der breiten Bevölkerung. Bei den anderen Eliten, muss man sagen, ist es vergleichsweise stabil geblieben. Also wenn ich jetzt die Wirtschaftselite nehme, ich habe jetzt gerade eine Studie beendet über die Eliten und ihre soziale Rekrutierung seit dem Kaiserreich. Und da kann man sagen, die Wirtschaftselite hat eine Stabilität, mit der auch ich nicht gerechnet habe. Da hat sich im Grunde in über 100 Jahren so gut wie nichts geändert. Es kommen immer über 80% der Spitzenvertreter, also der Generaldirektoren, wie sie früher hießen, oder der Vorstandsvorsitzenden aus den oberen 4% der Bevölkerung. Wenn man die Aufsichtsratsvorsitzenden noch dazu nimmt, dann steigt das nochmal um 2-3 Prozentpunkte auf 85-86%. Aber das ist ausgesprochen stabil. Und das bedeutet, wenn die politische Elite in ihrer Rekrutierung sich der wirtschaftlichen Elite annähert, die Justiz- und die Verwaltungselite liegen in der Rekrutierung dazwischen mit einem Anteil von ungefähr 2/3 für die oberen 4% der Bevölkerung, dann bedeutet das insgesamt, dass die Eliten geschlossener werden, weil sie eine stärkere einheitliche Basis haben. Also da, wo es früher noch sowas wie Pole gab, also eine relativ offene politische Elite, eine geschlossene wirtschaftliche Elite mit all den Unterschieden in der Betrachtungsweise, die damit zusammenhängen, gibt es heute ein höheres Maß an Einheitlichkeit. Und wir haben 2012 eine große Studie gemacht, das habe ich zusammen mit dem Wissenschaftszentrum in Berlin gemacht. Und da haben wir nicht nur untersucht, wo diese Eliten herkommen, welche Karrierewege sie durchlaufen haben, welche Ausbildungsstationen und so weiter und so fort, sondern wir haben auch nach politischen Positionen und nach Meinungen zu bestimmten Themen gefragt. Und das waren damals beteiligt die Präsidentin des WZB, Frau Almendinger, die jetzt in diesem Sommer ausgeschieden ist, und 4 Forschungsdirektoren und ich als Außenstehender. Also war eine Kombination und eine Kooperation. Und jeder hatte dementsprechend nur ein beschränktes Sample an Fragen. Und die Fragen, die mich interessiert haben, waren damals A, die Finanzkrise. Das ist ein Teil. Und das zweite waren, und da kommen wir dann wieder zu Steuern, soziale Ungleichheit und Steuern. Und das, was ich vorher aufgrund meiner Kenntnis dieses Milieus und vieler Interviews und der Teilnahme an vielen Tagungen, wo ich dann Vorträge gehalten habe bei Badener Unternehmergesprächen oder beim Arbeitgebertag oder bei Firmen und Ähnlichem, dass die soziale Herkunft die Sichtweise auf bestimmte Probleme prägt und damit auch die Wahrscheinlichkeit, zu bestimmten Lösungsansätzen zu kommen. Das hat sich in diesem Projekt bestätigt. Und ich mache es jetzt am Beispiel der Steuern mal klar, weil es da auch am deutlichsten wird. Ich sage immer, wenn man allgemein fragt nach sozialer Ungleichheit, dann wird der eine oder andere sagen, ja, das ist alles sehr ungleich und das ist natürlich nicht wirklich fair, aber das kostet nichts. Da gibt es auch Unterschiede, aber die sind nicht so gravierend. Wenn man nach Steuern fragt, und die Frage war, ob man höhere Steuern für hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften wichtig findet oder nicht. Wenn man nach Steuern fragt, wird es praktisch. Und da wird auch jemand, der allgemein beklagt, dass das alles so ungleich ist, dann geht es ans eigene Geld. Und auf diese Frage waren die Antworten je nach sozialer Herkunft extrem unterschiedlich. Also während die Arbeiterkinder in den Eliten mit einer deutlichen Mehrheit für höhere Steuern waren, also war eine 5-2 Mehrheit, waren die Kinder, die aus den oberen 5 Promille stammten, also das sind die Großbürgerkinder, also deren Väter wirklich reich als Unternehmer geworden waren oder große Anwaltskanzleien geleitet haben oder Ähnliches, mit einer überwältigenden Mehrheit von 9-2 dagegen. Und wenn man eine ganz kleine Gruppe rausnimmt, die wirklich reich, also wir hatten ja auch Milliardärssöhne darunter oder Söhne von Multimillionären, die schon sehr viel Reichtum geerbt haben. Wenn man diese kleine Gruppe rausnimmt, die waren sogar mit einer Mehrheit von 16-2 gegen höhere Steuern. Und das galt querbeet, das waren jetzt die Zahlen für alle Eliten zusammen. Was für mich besonders bemerkenswert war, dass in den zwei zentralen Eliten das Bild dasselbe war. Also ich nehme jetzt die Wirtschaftselite, das waren ja Spitzenmanager, die alle sehr hohe Einkommen hatten. Und selbst unter diesen Spitzenmanagern waren die Arbeiterkinder mit einer knappen Mehrheit von 3-2 für eine höhere Besteuerung, obwohl sie davon betroffen waren. Während die Großbürgerkinder, die auch viel verdienten, aber die schon viel geerbt hatten, mit einer überwältigenden Mehrheit dagegen waren. Das heißt, diejenigen, die sich am ehesten hätten leisten können, waren massiv dagegen, während die, die als Erste in ihrer Familie wirklich richtig viel Geld verdient haben, trotzdem aufgrund ihrer sozialen Herkunft und der Erfahrungen, die sie auf ihrem Lebensweg gemacht haben, dafür waren. Und in der Politik war es schwarz-weiß. Das war für mich noch erstaunlicher. Wir hatten immer Anonymität zugesichert. Das heißt, ich wusste nicht, wer was geantwortet hatte. Und wenn es nicht so schwarz-weiß gewesen wäre, könnte ich das jetzt auch nicht sagen. Ich wusste, unter denen, die befragt worden waren, gab es Bürgerkinder, die in der SPD in Spitzenpositionen waren. Und es gab Arbeiterkinder, bei denen das in der CDU der Fall war. Nur da hatten SPD und CDU zu Fragen von Reich und Arm politisch ganz unterschiedliche Positionen damals. Das war ja die Zeit der schwarz-gelben Koalition, wo die SPD offiziell wieder für Vermögensteuer, höhere Besteuerung von hohen Einkommen und Ähnlichem plädiert hat und die CDU genau das Gegenteil gemacht hat. In der Befragung hat sich dann herausgestellt, dass alle Arbeiterkinder, egal zu welcher Partei sie gehört haben, sich für höhere Steuern erwärmen konnten. Es war niemand aus einer Arbeiterfamilie, egal ob SPD oder CDU, der sich gegen eine höhere Besteuerung ausgesprochen hat. Und umgekehrt gab es niemand unter den Bürgerkindern, auch egal ob CDU oder SPD, der sich für höhere Steuern ausgesprochen hat. Das heißt, in dieser Frage Steuern hat die soziale Herkunft sogar die Parteimitgliedschaft geschlagen. Und das war für mich ein Beleg dafür, wie entscheidend es ist, wie die Eliten sich sozial rekrutieren, und das ist deswegen, und da komme ich wieder zurück auf die geschlossenen Eliten, so problematisch ist, wenn sich die politischen Eliten Stück für Stück in ihrer Rekrutierung den wirtschaftlichen Eliten anschließen und die Eliten insgesamt immer geschlossener werden. Also ich habe das jetzt auch nochmal für die juristischen Eliten mir angeguckt. Wenn man sich die Neubesetzungen bei den Präsidenten der obersten Gerichte, also Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, Bundesverwaltungsgericht anguckt, dann sind da in den letzten gut 10 Jahren an die Spitze nur Personen gekommen, also ich glaube mit einer Ausnahme auch nur Männer, aber das ist unabhängig davon, deren Väter entweder höhere Beamte waren, also das Niedrigste waren Studiendirektor und Oberstudiendirektor, das waren Richter, die selbst schon Vorsitzende Richter an einem Bundesgericht waren, das waren Vorstandsmitglieder. Das heißt, auch da zeichnet sich ab, dass die soziale Rekrutierung an der Spitze dieser Justizelite exklusiver geworden ist. Und wenn ich mir das Bundesverfassungsgericht angucke, was immer unter den hohen Gerichten relativ offen war, weil es nicht in der Tradition der Weimarer Justiz steht, auch im Bundesverfassungsgericht ist das letzte Arbeiterkind 2011 ausgeschieden. Das war Udo Di Fabio, ein konservativer Richter, aber das einzige Arbeiterkind, was es damals gab im Bundesverfassungsgericht. Und seitdem gibt es da überhaupt kein Arbeiterkind mehr. Das heißt, das ist das, was ich mit Geschlossenheit anspreche, dass die Eliten sich zunehmend aus einem schmalen Spektrum der Gesellschaft den oberen 4% rekrutieren und dass das Konsequenzen hat für ihr Verständnis von Gesellschaft, für ihre Denkstrukturen und damit auch für ihre politischen Entscheidungen.
Danke für die interessante Antwort. Was ich mitnehme, ist der Satz, beim Thema Steuer schlägt die soziale Herkunft die Parteizugehörigkeit und auch die Tatsache, dass diese Geschlossenheit der Eliten auch dazu führt, dass das Thema Steuern immer einseitiger betrachtet wird. Und das ist genau der Grund, warum ich mich sehr freue, mit Ihnen zu sprechen, weil ich auch den Eindruck habe, dass diese Gefahr auch im Unterricht besteht oder bestehen könnte. Wobei paradoxerweise das Thema Steuern im Unterricht bisher keine so große Rolle einnimmt. Vielleicht erinnern sich eine, vor mittlerweile fast 10 Jahren gab es einen berühmten Tweet einer Schülerin, die geschrieben hat: Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherung, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in 4 Sprachen. Daraufhin ist eine große Debatte entstanden, die allerdings etwas verkürzt wurde auf die Frage, sollen jetzt Schüler, Schülerinnen lernen, eine Steuererklärung zu machen? Was wenig diskutiert wurde, ist die Frage, sollen die Schüler, Schülerinnen was über unser Steuersystem lernen? Und das ist eine Frage, die ich mir auch stelle, auch angesichts der Tatsache, dass beispielsweise in Baden-Württemberg die Schüler eigentlich nichts über unser Steuersystem lernen. Baden-Württemberg ist eines der ersten Länder, wo Wirtschaft auch implementiert wurde als Schulfach. Und ich habe mal nachgezählt, die Schüler haben erstmal 3 Jahre WBS, also so einen Grundkurs Wirtschaft. Und anschließend können sie auch noch einen Leistungskurs Wirtschaft wählen, den ich auch selbst unterrichte. Und habe durchgezählt, dass sie insgesamt in 5 Jahren fast 500 Stunden Wirtschaftsunterricht haben und nichts zum Thema Steuersystem lernen, also nichts. Laut Bildungsplan kommt es nicht vor. Das heißt, Begriffe wie direkte Steuer, indirekte Steuer, Spitzensteuer, Steuersatz, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, die kommen überhaupt nicht vor. Das heißt, wir entlassen Schüler nach 5 Jahren Wirtschaftskurs ohne diese Kenntnisse. Und daher wäre jetzt meine Frage an Sie, welche Rolle spielt eigentlich die Kenntnis über das Steuersystem, um auch die Entstehung und Reproduktion sozioökonomischer Ungleichheiten zu begreifen?
Das Steuersystem ist meines Erachtens der zentrale Hebel, mit dem die Politik Ungleichheiten reduzieren kann. Wenn man sich historisch das anschaut, also ich nehme jetzt mal die USA als Beispiel, da kann man sehr schön sehen, wie Veränderungen im Steuersystem, die in den USA in den 80ern gravierend waren, die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen extrem begünstigt haben. Also wir hatten in den USA, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in den 50er und 60er Jahren bis zur zweiten Hälfte der 60er Jahre Spitzensteuersätze von über 90%. Das war in Großbritannien ähnlich. Das ist dann in den 80er Jahren unter Ronald Reagan binnen weniger Jahre auf 28% gesenkt worden. Also es waren Anfang der 80er Jahre schon nur noch 70%. Also zwischen Mitte der 60er und Anfang der 80er Jahre hat es einen allmählichen Rückgang gegeben. Reagan hat dann in ganz radikalen Schritten das binnen weniger Jahre auf 28% gesenkt. Und das waren die goldenen Jahre für alle Reichen in den USA. Also ich nehme jetzt nur mal das oberste Promille. Das oberste Promille hat zwischen Ende der 70er Jahre und Ende der 90er Jahre seinen Anteil am Gesamteinkommen in den USA von 2,5 auf 10% vervierfachen können. Und im gleichen Zeitraum hat es seinen Anteil am Vermögen, der höher war, von 7 auf 22% mehr als verdreifachen können. Das heißt, diese drastische Reduzierung der Steuern hat bei den Einkommen natürlich stärker zu Buche geschlagen als bei den Vermögen, weil die Einkommen werden ja dann erstmal zum Teil investiert und das dauert ein bisschen länger, bis sich das beim Vermögen niederschlägt. Aber es hat zu einem dramatischen Anwachsen der Kluft zwischen Arm und Reich geführt. Das kann man auch in anderen Ländern nachvollziehen, in Großbritannien, überall da, wo die Steuersätze sich verändert haben. Das gilt auch für die skandinavischen Länder, also das nimmt man hier ja nicht so wahr. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist in Schweden seit den 90er Jahren schneller auseinandergegangen als in Deutschland, aber von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau aus. Deswegen ist das da immer noch nicht so ausgeprägt wie hierzulande. Und in den USA war das Ausgangsniveau höher als hierzulande und ist dann nochmal explosionsartig auseinandergegangen. Das hat sehr viel mit Steuern zu tun. Das ist ja der Ansatz, den Piketty, Zuckmann und ähnliche verfolgen, weil es in den USA so ganz offensichtlich war. Also diese rapide, das ist ja mehr als eine Halbierung des Spitzensteuersatzes. Gleichzeitig sind in vielen Ländern die Erbschaftssteuern abgeschafft worden, die Vermögensteuern abgeschafft oder ausgesetzt worden. Das heißt, es ist eine Vielzahl von steuerlichen Entscheidungen getroffen worden, bis hin zur Körperschaftssteuer für Unternehmen, was für Reiche, die häufig ja Unternehmen besitzen, eine große Rolle spielt, die alle unisono die Reichen und Wohlhabenden begünstigt haben. Und dieser Zusammenhang ist in einer Vielzahl von Studien, also ich habe das ja schon am Anfang angesprochen, also Piketty, der hat die Gruppe da, die haben das schon für über 20 Jahren mit der Sammlung von Daten begonnen und führen das bis heute weiter fort. Also es gibt eine Homepage, wo man das alles nachgucken kann und die wird permanent aktualisiert für alle möglichen Länder auf der Erde. Also es ist inzwischen ein sehr großer Datenbestand, wo man nachgucken kann, wie sich das entwickelt hat, über mehr oder minder lange Zeiträume, je nachdem, wie zuverlässig die Statistiken sind, auf die man da zurückgreifen kann. Das ist ja unterschiedlich, wo es was gibt und wo es eben nichts gibt. Aber ich habe das dann mal verglichen am Beispiel Großbritannien und habe mir angeguckt, die Zeit Großbritanniens zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert, also die auslaufende Feudalzeit, die absolutistische Zeit und ähnliches, mit den sehr reichen Adligen in Großbritannien, dem Aufkommen der ersten Industriellen und so weiter. Und wenn man das vergleicht, die Konzentration des Reichtums Ende der 90er oder in den Nullerjahren mit der Konzentration des Reichtums in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so ist die Konzentration des Reichtums heutzutage deutlich größer. Also Ende der 90er Jahre war es ungefähr doppelt so groß wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Und das, wenn man normal gefragt hätte, hätte man sich das anders vorgestellt, weil damals gab es ja noch sehr Arme und dann diese reichen Herzöge oder das Königshaus. Das heißt, die Konzentration des Reichtums ist extrem beschleunigt worden. Und das Steuersystem spielt dabei immer eine entscheidende Rolle. Also wenn man sich die Industrieländer anguckt, kann man sagen, es gibt in allen Industrieländern die glorreichen 30 Jahre. Also das sind die 50er, 60er und 70er Jahre, wo es nicht nur wegen der Steuern, aber auch wegen der Steuern zu einem massiven Zuwachs bei den normalen Einkommen kam und zu einem deutlichen Rückgang der Kluft zwischen Arm und Reich. Also in den 70er Jahren war der Anteil der oberen 10% oder des obersten Prozents oder des obersten Promille, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, so niedrig wie in den ganzen Phasen bis Ende des Zweiten Weltkrieges nicht. Also das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es durch die sehr hohen Steuersätze von über 90% eine Reduzierung des Zuwachses oben gegeben, zum Teil sogar eine Umverteilung in die Mitte und nach unten. Und das ist dann seit den 80er Jahren überall wieder aufgebrochen worden. Und dasselbe haben wir in Deutschland dann ab der Jahrtausendwende erlebt. Also die Senkung des Spitzensteuersatzes von 53% auf 42%. Die Senkung der Körperschaftssteuer, die ist inzwischen nicht mal mehr halb so hoch, wie sie in den 90er Jahren war. Die de facto Abschaffung der Erbschaftssteuer für große Familienunternehmen, die weitgehend steuerfrei vererbt werden können, was zu einer enormen Konzentration beim Vermögen führt. Und es gibt eine Reihe von ähnlichen steuerpolitischen Entscheidungen, die alle zugunsten der Wohlhabenden und Reichen getroffen worden sind, aber eben von Eliten, die sozial exklusiver rekrutiert waren. Das ist der Zusammenhang, den ich eben besprochen habe. Das war in den USA genau dasselbe. Also nur so als Einschub, wenn man sich das Kabinett anguckt unter Jimmy Carter, was bis Anfang der 80er Jahre im Amt war, wo die Einkommens- und Vermögensverhältnisse für US-Verhältnisse sehr ausgeglichen waren, und das Kabinett von Ronald Reagan. Bei Jimmy Carter wurde nur ein Viertel des Kabinetts von Kindern aus den oberen 4% besetzt. 3/4 der Kabinettsmitglieder stammten aus der breiten Bevölkerung. Bei Ronald Reagan war das genau umgekehrt. Da waren Upper Class und Upper Middle Class Kinder absolut dominant, stellten 3/4 der Kabinettsmitglieder. Und so ist dann auch die Politik gewesen. Dasselbe haben wir in Deutschland erlebt. Also die Entscheidungen steuerpolitisch sind getroffen worden unter Finanzministern, deren Väter Architekten waren oder Steuerberater oder ähnliches, also wesentlich akademische Freiberufler, mit Kabinetten, die auch mehrheitlich aus den oberen 4% besetzt waren. Und dieses Steuersystem in seiner Wirkungsweise als gesamtes Steuersystem zu begreifen, finde ich, ist ein zentraler Aspekt. Also ich nehme mal einen ganz anderen Punkt, wenn man jetzt versucht, Schülern klarzumachen, wie eine Steuererklärung aussieht. Das ist sinnvoll, damit sie, also ich kenne das ja in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ich bin der Einzige, der Steuererklärungen selber macht und der Steuererklärungen, die von Steuerberatern gemacht worden sind, auch überprüfen kann, weil die machen, das habe ich mehrfach erlebt, gravierende Fehler, ohne dass das dem Normalen auffällt. Insofern ist das schon nicht falsch, aber einen Überblick zu haben über ein gesamtes Steuersystem ist viel wichtiger. Und ich nehme jetzt ein Beispiel. Man sieht, in den Medien liest man immer wieder, die oberen 10% zahlen mehr als die Hälfte der Steuern. Dann sagt man sich so als Leser normal, wenn man keine Ahnung hat, wow, die werden ja richtig überproportional belastet. Das ist ja sozial gerecht. Es ist richtig, dass die oberen 10% über die Hälfte der Einkommensteuer zahlen. Aber die Einkommensteuer, das ist eine direkte Steuer, ist eben nur der eine große Posten. Der andere große Posten sind die indirekten Steuern, also Mehrwertsteuer, Energiesteuer und so weiter und so fort. Das ist genauso großer Posten. Also direkte und indirekte Steuern sind jeweils ungefähr 50% des Steueraufkommens. Und bei den indirekten Steuern, da zahlen die Normalhaushalte und auch die armen Haushalte überproportional viel. Und dieses System zu begreifen, hilft zu entschlüsseln, was solche Medien- oder Pressemitteilungen wirklich beinhalten und das in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Und deswegen fände ich es außerordentlich wichtig, dass das Steuersystem in seiner Gesamtheit, angefangen bei so simplen Dingen wie direkte und indirekte Steuern und wie sich das jeweils sozial verteilt, dass sowas im Unterricht intensiv behandelt wird. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man auf die praktischen Dinge kommen.
Interessant. Fallen Ihnen noch andere Steuermythen ein, wo Sie sagen würden, das sind so Sachen, die die Schüler auf jeden Fall schon mal gehört haben sollten, um sie auch vorzubereiten auf ihre Rolle als mündige Bürger, die anschließend auch über ein Steuersystem in ihrem Wahlverhalten urteilen sollen?
Ja, es gibt eine Vielzahl von Steuermythen. Also das hat immer nicht nur mit Steuern zu tun. Also es gibt ja jedes Jahr dieses Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler, wo man sagen muss, das wäre auch so ein Mythos, das ist ja kein Bund der Steuerzahler. Das ist ja nicht eine Organisation, in der wir vertreten sind, der normale Steuerzahler, sondern das ist im Grunde eine Organisation, die mittelständische Unternehmer und akademische Freiberufler vertritt, also Leute, die relativ hohe Steuersätze haben und dementsprechend immer versucht, Argumente zu finden, warum die Steuersätze zu hoch sind. Und das Argument, was die immer bringen, ist, weil der Staat mit Geld nicht umgehen kann. Das ist dann so eine Weisheit, die in diesen Kreisen einem schon von Kindesbeinen an vermittelt wird. Ich kenne das ja. Und dann sage ich, wenn ich über solche Diskussionen immer höre, sage ich immer, okay, da wird Steuergeld verschwendet. Da gibt es jede Menge an Beispielen, was auch richtig ist. Aber auf der anderen Seite in der Wirtschaft wird natürlich auch jede Menge Geld in den Sand gesetzt. Also wenn Sie sich große Unternehmen angucken und unternehmerische Fehlentscheidungen, die wirklich Milliarden gekostet haben, also in der Autoindustrie, ob das ein Daimler früher war oder VW oder wer auch immer, da muss man sagen, oder jetzt Bayer durch den Zukauf von Monsanto, das sind unternehmerische Fehlentscheidungen, die extrem viel Geld kosten, da wird nicht drüber geredet in der Regel. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied. Das ist kein Argument gegen eine höhere Besteuerung, dass man sagen kann, der Staat macht zum Teil wirklich unsinnige Sachen. Das machen Unternehmen auch und da kann man darüber diskutieren, wie man dem begegnet. Und es, mir fällt jetzt so spontan, überlege ich gerade, ach so, ja, Erbschaftssteuer zum Beispiel, auch so ein Steuermythos, der gerne genommen wird. Dann wird argumentiert gegen Erbschaftssteuer. Bei Erbe, wenn das versteuert werden muss, da wird ja ein versteuertes Finanzvermögen oder Unternehmensvermögen nochmal besteuert. Das wäre eine Doppelbesteuerung. Doppelbesteuerung soll es nicht geben. Also wäre es nur recht oder gerecht, wenn Erbschaften nicht besteuert werden. Dann sage ich, jeder Mensch, der einkauft oder der tankt, bezahlt mit schon versteuertem Einkommen. Also da ist die Lohnsteuer schon weg. Und es ist auch eine Doppelbesteuerung, nur niemand thematisiert das, sondern das ist völlig normaler Fall. Und es gibt noch was, zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, was man wirklich im Unterricht relativ problemlos behandeln könnte, weil das die Leute einfach nicht wissen. Wenn Erbschaftssteuer als Thema auftaucht, sind instinktiv viele Menschen dagegen, weil sie Angst haben, dass sie irgendwann auch mal betroffen sind. Weil so gut wie niemand weiß, wie hoch die Freibeträge sind. Also für Ehepartner 500.000 und wenn die keine eigene Rente haben, die hoch genug ist, gibt es nochmal einen Versorgungsfreibetrag von 250.000 Euro dazu. Kinder 400.000 Euro und so weiter und so fort. Das heißt, die Freibeträge in der direkten Linie sind außerordentlich hoch, sodass man nüchtern sagen kann, also wenn man so Aufsätze von Experten zu diesem Thema liest, 90-95% der Bevölkerung sind davon überhaupt nicht betroffen. Die sind bei den jetzigen Freibeträgen sowieso raus. Es geht eigentlich nur um 5, maximal knapp 10% der Bevölkerung, die mit Erbschaftssteuer praktisch zu tun kriegen. Wenn das im Bewusstsein der Bevölkerung breit verankert wäre, wäre der Widerstand gegen eine Erbschaftssteuer, die erhöht wird, deutlich geringer als das jetzt ist, wo die Leute glauben, das trifft sie selber auch. Also das ist auch so ein Steuermythos, der sich hartnäckig hält, auch deswegen, weil die Medien das nicht wirklich aufgreifen, was wiederum damit zu tun hat, dass sowohl die leitenden Positionen in den Medien als auch bei den Privatmedien die Familien, denen die großen Privatmedien gehören, die sind ja sämtlichst in Familienhand, dass sie kein Interesse daran haben, dass solche Regelungen bekannt werden.
Würden Sie sagen, dass Deutschland ein Hochsteuerland ist?
Nein. Deutschland bewegt sich, was die Steuerbelastung angeht, im mittleren Bereich. Wenn man immer von Hochsteuerland spricht, nimmt man ja als Vergleich immer das, was vom Einkommen netto übrig bleibt. Und dann sieht das so aus, als wäre Deutschland im oberen Drittel. Das hat aber mit den Sozialabgaben zu tun. Und wenn ich jetzt mal die USA als Vergleich nehme, in die USA stehen, wenn man das so nimmt, deutlich besser da. Aber mit den Sozialabgaben und mit den Steuern wird in Deutschland zu großen Teilen das finanziert, was man in den USA privat bezahlen muss. Das fängt an mit der Ausbildung der Kinder. Also wenn Sie in den USA einen Studienplatz an einer durchschnittlichen staatlichen Uni finanzieren müssen, müssen Sie pro Kind ungefähr 20.000 Dollar aufwenden. Das heißt, wenn Sie zwei Kinder haben, sind das 40.000 Dollar. Das durchschnittliche Bruttoeinkommen in den USA liegt, glaube ich, Haushaltsdurchschnittseinkommen bei 80.000. Also da wäre das halbe Einkommen weg, nur für die Studiengebühren der Kinder. Die Krankenversicherung ist vollkommen anders organisiert. Man muss sehr viele Kosten selber tragen oder sehr teure Versicherungen abschließen. Das heißt, wenn man das richtig vergleichen wollte, müsste man vom Einkommen, was netto übrig bleibt, in den USA vieles abziehen, was hier über Sozialabgaben und Steuern vorher abgezogen wird. Aber das sind diese Vergleiche, mit denen in den Medien immer argumentiert wird, dass Deutschland ein Hochsteuerland ist, weil die Sozialabgaben dazugenommen werden und gleichzeitig die Unterschiede in den Sozialsystemen, wer was bezahlen muss, ignoriert werden. Und das sind alles so Mythen, die dann immer wieder durch die Medien gehen, die natürlich auch interessengeleitet veröffentlicht werden, die man knacken könnte, wenn man sich die Systeme einfach mal ein bisschen genauer anschauen würde und sagen würde, was sind jetzt Steuern, was sind Sozialabgaben und was ist in Ländern, die niedrigere Sozialabgaben haben, was muss dann privat finanziert werden? Und wenn man sich die skandinavischen Länder anguckt, also Dänemark zum Beispiel, die haben ja einen noch höheren Anteil an Sozialabgaben und Steuern als Deutschland, aber die haben natürlich auch ein extrem weit ausgebautes Sozialsystem, was Gesundheitsversorgung, Ausbildung und Ähnliches angeht. Was noch, also zum Beispiel bei Studierenden, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das war in der Zeit, als es hier um die Studiengebühren ging, da weiß ich das noch her, da gab es in Dänemark für jeden Studierenden sowas wie ein BAföG, aber für jeden, was relativ hoch war. Während hier ging es darum, ob die Studierenden zahlen müssten, so wie in den USA oder Großbritannien. Und das alles gehört meines Erachtens, wenn man über Wirtschaft wirklich intensiv den Schülern etwas beibringen will, das gehört in den Unterricht. Zumindest, dass man grob so Vergleiche auch lesen kann.
Ja, das ist überzeugend. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Perspektive auch wichtig wäre, ist ein Bewusstsein auch bei den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass dieses System nicht vom Himmel herabgefallen ist, sondern sich entwickelt hat. Und das haben Sie zwar bereits schon angesprochen, aber vielleicht nochmal kurz auf diese Entwicklung des Steuersystems in Deutschland mal die wichtigsten Etappen skizzieren. Ich denke da an das Steuerentlastungsgesetz beispielsweise oder Finanzförderungsgesetz. Wie würden Sie grob diese Entwicklung beschreiben? Und was sind so wichtige Etappen, die auf jeden Fall bekannt sein müssen, um diese Dynamik besser zu verstehen?
Ja, wenn man es ganz systematisch machen würde, müsste man natürlich weit zurückgehen, wann überhaupt der Staat Steuern erhoben hat. Denn es gab, wenn man sich jetzt mal ins 18. oder 17. Jahrhundert zurückversetzt, gab es weitgehend nur indirekte Steuern, also Salzsteuern ähnlich. Da wurde die breite Bevölkerung besteuert. Und wenn man sich die Vorgeschichte der Französischen Revolution anguckt, der Adel und der Klerus waren steuerbefreit. Das war ja die Vergangenheit. Aber was für ein Unterricht, also das könnte man erwähnen, damit man mal so ein historisch überhaupt so einen Überblick kriegt, wie sich Steuern überhaupt entwickelt haben und dass die Kriege immer dazu geführt haben, dass die Steuerbelastung auch der hohen Einkommen und Vermögen sich deutlich erhöht hat, weil Kriege anders nicht zu finanzieren waren. Also vor allem der Erste und Zweite Weltkrieg. Danach waren die Steuersätze auch für hohe Einkommen und Vermögen immer sehr hoch, sind dann gleich danach immer in bestimmten Zeitläufen wieder gesenkt worden. Was für Deutschland meines Erachtens wichtig wäre, wäre die Entwicklung der letzten gut zwei Jahrzehnte. Weil davor, also in der Geschichte der Bundesrepublik in den ersten fünf Jahrzehnten, hat man vergleichsweise wenig substanzielle Veränderungen gehabt. Es gab immer Veränderungen im Steuersystem, aber für die relevanten Punkte, also was soziale Ungleichheit angeht, hat das eigentlich erst angefangen mit der Aussetzung der Vermögensteuer 1997 und dann ab 2000 eine Vielzahl von steuerlichen Maßnahmen auf allen Ebenen. Also ob das die Einkommensteuer war, ob das die Erbschaftssteuer war, ob das die Besteuerung von Unternehmen war, ob das die Abgeltungssteuer war auf Zinserträge und Dividenden, wo unisono in der ganzen Fläche das Steuersystem zugunsten hoher Einkommen und Vermögen verändert worden ist. Das hat es vorher in der Bundesrepublik nicht gegeben. Es gab immer mal einzelne Maßnahmen, die mal die einen, mal die anderen begünstigt haben. Das war immer nach politischer Großwetterlage. Also man kann sagen, in den 70er Jahren gab es eher Maßnahmen zugunsten der breiten Bevölkerung. Und danach, unter Kohl, hat sich das schon ein bisschen verändert. Aber gravierend und vor allem so einheitlich hat es das eigentlich erst ab Beginn dieses Jahrtausends gegeben. Und das wäre ein Punkt, wo man das sehr deutlich machen kann, wie ein Steuersystem auch erkennbar in die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in einer Bevölkerung hineinwirkt und in welchem Maße ein Steuersystem dazu in der Lage ist.
Mhm. Danke. Das heißt, ein Steuersystem hat Macht. Und ein Steuersystem könnte natürlich auch eine positive Wirkmächtigkeit entfalten. Jetzt ist meine Frage, wo sehen Sie denn das Potenzial des Steuersystems in der Bekämpfung sozioökonomischer Ungleichheiten in Deutschland? Also welche Rolle könnte dieses Steuersystem spielen? Wo sehen Sie da die größten Hebel?
Ja, man braucht sich ja nur zurückerinnern, wie das in den 50er, 60er oder 70er Jahren war. Also ich habe das ja am Beispiel der USA schon geschildert. Es gibt im Augenblick eine Diskussion, wo einzelne Vertreter aus der Philosophie, aus der Soziologie, aber auch aus der Ökonomie sogar bei der Erbschaftssteuer Steuersätze von 100% fordern. Das heißt im Grunde keine Vererbung mehr von Vermögen an die nächste Generation, was natürlich dazu führen würde, dass die Vermögensunterschiede in einer Gesellschaft deutlich zurückgingen. Also wenn Vermögen nicht mehr vererbt werden könnte, da geht es ja um riesige Beträge zum Teil. Also wenn man sich die 100 reichsten Deutschen anguckt, davon sind mehr als 80% Erben, die also die dreifache Millionenbeträge oder Unternehmen sogar einen Milliardenwert geerbt haben. Ein Steuersatz von 100% würde das gravierend verändern. Nun halte ich das für völlig unrealistisch. Aber jede Erhöhung, die nennenswert wäre, der Erbschaftssteuer, würde die weitere Konzentration beim Vermögen zumindest bremsen, vielleicht sogar ein Stück weit umkehren. Das wäre beim Einkommen genau dasselbe. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten einen Spitzensteuersatz von über 90%, dann würde sich das nicht nur in der Besteuerung auswirken, es würde auch den Anreiz bei großen Unternehmen, das Management so zu bezahlen, wie es im Augenblick bezahlt wird, nämlich, also wir haben ja jetzt gerade wieder bei VW die letzte Zahl, der Vorstandschef verdient über 10 Millionen bei einer wirtschaftlich alles andere als positiven Situation des Unternehmens, aber er kriegt trotzdem über 10 Millionen. Wenn er wüsste, von den 10 Millionen muss ich 90% abgeben, wäre der Ehrgeiz, da noch eine Million mehr zu kriegen, deutlich geringer. Das hat sich auch in den USA, solange die Steuersätze so hoch waren, so niedergeschlagen. Das heißt, man kann über Steuern, das ist, wie ich schon gesagt habe, der wirksamste Hebel, weil er da ansetzt, wo die Unterschiede in einer Gesellschaft am gravierendsten sind und wo sie für das Leben der Menschen auch den stärksten Einfluss haben, das ist beim Geld. Geld ist immer der zentrale Punkt. Deswegen ist der Widerstand derjenigen, die über viel Geld verfügen, bei Steuern auch immer am härtesten und hartnäckigsten. Aber da könnte man natürlich sehr viel machen. Also das mit 100% ist rein theoretisch. Aber wenn man bei der Erbschaftssteuer schlicht und einfach diese Sonderregelung für Familienunternehmen abschaffen würde, das würde die Konzentration in diesem Bereich, und die reichsten Deutschen sind durch die Bank deswegen so reich, weil sie Unternehmensanteile oder ganze Unternehmen besitzen, das würde die Konzentration vom Vermögen und auch von Einkommen deutlich reduzieren und zu einer größeren Angleichung beim Vermögen wie bei den Einkommen führen, weil das, was man auch immer vergisst, ist, die höchsten Einkommen sind ja nicht die Einkommen, die diese Manager beziehen, auch wenn das bis zu 10, 11 Millionen pro Jahr sind. Die höchsten Einkommen resultieren immer aus den großen Vermögen. Und ich nehme dann immer das Beispiel vom BMW. Der Vorstandschef von BMW hat, glaube ich, in diesem Jahr knapp 9 Millionen bekommen, irrsinnige Summe. Aber die beiden Hauptaktionäre bei BMW haben pro Kopf 800 Millionen bekommen. Das heißt, da sieht man einfach, wo die wirklich hohen Einkommen herkommen, die statistisch nicht erfasst werden, weil das zu wenige Leute sind. Aber das sind wirklich riesige Summen und da könnte man dann ansetzen, auch mit dem Spitzensteuersatz, den man wieder peu à peu, also von jetzt 42 plus 3% Reichensteuer, also die Maximum ist 45%. Ich könnte mir vorstellen, das auch auf 65% zu erhöhen. Man muss einfach erstmal die Richtung ändern. Das ist für mich das Entscheidende, weil die Richtung der letzten Jahrzehnte geht immer dahin, hohe Einkommen und Vermögen und Erbschaften zu begünstigen. Und man müsste einfach mal eine Kehrtwende einleiten. Ich kann nur politisch, auch wenn jetzt der Bundestagswahlkampf vermutlich von der SPD wieder mit dem Motto geführt wird, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und so weiter und so fort. Das ist bei den Grünen auch so. Das haben sie die letzten Wahlkämpfe auch schon gemacht. Und in dem Augenblick, wo sie dann in der Regierung sitzen, ist das alles wieder vergessen. Da bin ich nicht sehr optimistisch, aber nichtsdestotrotz wäre das natürlich eine Möglichkeit, da deutlich etwas zu verändern.
Mit den zwei letzten Fragen würde ich gerne Richtung Klassenzimmer gehen. Und zwar die erste Frage wäre, ich thematisiere Ungleichheit im Unterricht. Und dann kommt die Antwort, naja, warum ist es schlimm? Also warum ist es schlimm, dass jetzt einige reich sind? Und im Grunde genommen ist es ja Neid. Ein Argument, das man häufig hört, natürlich auch außerhalb des Klassenzimmers. Wie würden Sie eben die Ernsthaftigkeit und die Dringlichkeit des Thema Ungleichheit in wenigen Worten so zusammenfassen, dass auch im Unterricht sowas auch möglichst verständlich Schüler und Schülerinnen dann auch vermittelt werden kann?
Also die Ungleichheit in einer Gesellschaft führt dazu, dass in dieser Gesellschaft am unteren Ende sich zunehmend die Menschen aus dem politischen Mitwirkungsprozess oder Diskussionsprozess verabschieden. Also die Wahlbeteiligungen zeigen das sehr deutlich, dass da das Gefühl vorherrscht, um uns kümmert sich sowieso niemand. Und wie die USA jetzt gezeigt haben, aber auch andere Länder, führt das auf Dauer dazu, dass der Rechtspopulismus enorm an Kraft gewinnt. Also in den USA kann man das jetzt wieder beobachten. Trump ist anders als 2016 dieses Mal überwiegend von Leuten gewählt worden, die in den niedrigen Einkommensgruppen waren. Da hat er überall eine Mehrheit gekriegt. Bei den hohen Einkommen war er derjenige, der weniger Stimmen bekommen hat. Das heißt, sowas schlägt sich politisch nieder und es schlägt sich auch im Alltag nieder. In der Hinsicht, dass die Menschen füreinander weniger Verständnis haben. Das ist auch in der Schule so. Also wenn man sich Kindergeburtstage anguckt heutzutage, das sind ja Events und die sind abhängig davon, wie viel Geld die Eltern zur Verfügung haben. Und meine Befürchtung ist immer, und ich sehe das zum Teil ja auch, dass da, wo die Eltern viel Geld zur Verfügung haben, wie bei meinen Söhnen zum Beispiel, die Kindergeburtstage, selbst wenn man sie versucht zu begrenzen, trotzdem ein Maß haben, was früher nicht vorstellbar gewesen wäre. Und wenn ich mir dann denke, Kinder, deren Eltern wenig Geld haben, die können das erstens für sich selber nicht organisieren und b, wenn die eingeladen werden, dann ist das große Problem, was bringen wir als Geschenk mit? Weil das nimmt ja auch immer größere Ausmaße an. Und das reißt eine Gesellschaft auseinander, Stück für Stück. Das ist ein Prozess, der vollzieht sich über lange, lange Jahre. Aber irgendwann haben die Menschen überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Und das schlägt sich auch in der Schule nieder.
Ja, das ist richtig. Kann ich auch beobachten. Die letzte Frage, die ich immer stelle, ist ja bezogen auf den Unterricht und was Schüler lernen sollten. Jetzt in diesem konkreten Fall habe ich bereits gesagt, dass das Steuersystem einfach nicht vorkommt. Und Schüler, Schülerinnen, die einen Leistungskurs Wirtschaft besuchen, eigentlich 480 Stunden Wirtschaftsunterricht haben, ohne was über Steuersystem zu lernen. Und da wäre meine Frage aus Ihrer Perspektive, was sollten Schüler, Schülerinnen in der Schule lernen? Was sollten sie wissen, wenn sie aus der Schule rausgehen, über das Thema Steuersystem in Deutschland?
Sie sollten wissen, welche Bedeutung das Steuersystem für eine Gesellschaft hat, für die Verteilung von Einkommen, für die Verteilung von Vermögen, für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Und zwar wirklich aus der Vogelperspektive, nicht aus der Perspektive, wie mache ich meine Steuererklärung. Das kann man auch machen. Entscheidend ist, um zu begreifen, warum sich eine Gesellschaft in eine bestimmte Richtung entwickelt, wie ein Steuersystem in seiner Gesamtheit funktioniert. Und wenn ich mir jetzt auch wieder politisch die Wahlergebnisse angucke, bei den letzten Landtagswahlen im Osten, ich vergleiche dann immer, wo hat die AfD die höchsten Prozentsätze bekommen und wie sind die Durchschnittseinkommen in den entsprechenden Landkreisen. Und da kann man sagen, das ist fast wie eine 1-zu-1-Schablone. Also da, wo die Durchschnittseinkommen in Thüringen, in Sachsen oder in Brandenburg am geringsten sind, das ist in Sachsen zum Beispiel im Osten an der Grenze zu Polen, das ist in Brandenburg dasselbe, das ist in Thüringen vor allem im Süden, da holt die AfD ihre größten Erfolge. Und wenn man dann darüber klagt, die Demokratie ist in Gefahr und die Rechten gewinnen immer mehr Boden, da muss man sagen, wenn man sich das Steuersystem und die Auswirkungen des Steuersystems auf Einkommen und Vermögen nicht anschaut, zumindest im Groben, dann wird man nie wirklich verstehen, warum Parteien wie die AfD oder wie Trump in den USA oder Le Pen in Frankreich, warum die so einen großen Zulauf bekommen haben oder immer noch bekommen.
Herr Hartmann, ich danke vielmals für dieses spannende Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke Ihnen auch.